Ja, liebe Geschwister, wenn wir rückblickend schauen, die Vorbereitungen für die Freizeit, in der Freizeit selbst, wir haben gemerkt, dass es gab viele Anliegen, viele Bitten, viele Fürbitte, sowie für die Freizeit, für die Besorgung für die Freizeit, so aber auch, ich sag mal, mit vielen Anliegen, die wir persönlich ja gebeten haben, dafür zu beten. Natürlich, wir haben auch hier und da auch gedankt, aber heute Morgen, den Sonntagmorgen, wollen wir beginnen wirklich mit einem Dank und Lob dem Herrn für seine Gnade und Güte. Und dazu möchte ich uns ein Psalm 100 lesen, ein Psalm 100, die alle 5 Verse. Ein Dankpsalm, jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommet vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafe seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewig. Und seine Wahrheit für und für. Ein Psalm, der auch die Überschrift steht, Loblied für das Volk Gottes. Ein Dank sollen wir dem Herrn geben. Das Wort sagt, wer Dank opfert, der preiset mich. Und neben, wenn wir den, wie ich schon erwähnt hatte, vielen Fürbitte und persönliche Anliegen sollen wir nicht vergessen, dem Herrn den Dank und Lob darbringen, dem ihm gebührt diese Ehre. Wenn wir diesem Psalm zugehört haben, so haben wir sehr viele Eigenschaften und Stichpunkte, die uns darauf hinweisen, was unsere Aufgabe als Kinder Gottes ist. Jauchzet, dienet, frohlocket, erkennet Gott, der uns gemacht hat. Wir sind Schafe, seine Weide. Geht durch die Tore ein, danket, lobt, lobt seinen Namen. Und ich denke, das stimmt doch wirklich auch ein zum Einstimmen in diesen Tag, der Ruhetag, den uns gegeben, geschenkt wurden von unserem Vater im Himmel. Ein Ruhetag, wo wir gemeinsam uns versammeln dürfen und gemeinsam vereinen in diesen Loben. Es ist etwas Wertvolles, dass der Herr es vorgesehen hat für die Menschen, dass wir 6 Tage arbeiten und 7. Tag ruhen. Ja, wir haben auch hier geruht, auch diese Tage, vielleicht ist es eine andere Ruhe, das war für einen war das ein Dienst, für den anderen war das eine Freizeitgemeinschaft. Es waren unterschiedliche Aufgaben. Und doch können wir sehen, dass der Sonntag ist gegeben uns, dass wir einmal zu Füße durch diese Tore hineingehen, zu Füße des Herrn setzen und hören und lauschen auf sein Wort. Und das Erste, was bei uns eigentlich sein sollte, das ist der Dank, der Lob. Denn wenn wir zurückschauen, was wir waren, was wir geworden sind und was unsere Zukunft ist, dann gibt es nichts anderes, als zu sagen, Herr, dir sei Lob und Dank dafür. Ja, worauf wir auch noch aufmerksam machen würden wollen, das ist das, was der Herr uns schenkt. Wir sehen jetzt, durch die Wolken scheint die Sonne. Wir sind wach geworden, wir hatten warm gehabt, wir hatten alles zu essen gehabt. Wir sind satt und haben keinen Durst, brauchen auch nicht Durst leiden. Wir haben Brot auf dem Tisch. Wir sind jetzt mit Saat gesättigt, sind wir hier und dürfen jetzt uns noch sättigen von dem Wort Gottes. Und wenn wir jetzt fortsetzen sollen, wir hatten gesunden Schlaf. Nur vielleicht auch nicht jeder ist ausgeschlafen, wie ich auch manch einen heute gefragt habe. Manch einer hat aufgehört mit dem Schlafen. Ja, es ist so. Aber der Herr schenkt uns einen klaren Kopf, Der Herr schenkt uns Gesundheit. Auch wenn, sag ich mal, nicht jeder kann normal wie ich aufstehen und sich selber anziehen, so hat er einen Begleiter, einen Pfleger daneben, dem helfen kann, den unterstützen kann, dem beisteht. Ist es auch nicht wertvoll? Wir dürfen sehen, vielleicht auch nicht jeder von uns hier in diesem Raume. Wir dürfen hören, vielleicht auch nicht jeder, der so gut hören kann in dieser Mitte. Und doch können wir immer wieder sehen, dass uns so gut geht. Und das Schönste, wir haben Frieden im Lande, wir haben Ruhe. Über unsere Köpfe fliegen keine Bomben, keine Raketen. Wir dürfen unsere Augen öffnen heute und mit voller Verwunderung sehen. Der hat wieder einen neuen Tag geschenkt. Der hat uns die Möglichkeit geschenkt, wieder in sein Haus zu gehen. Und wenn wir jetzt einfach das nach und nach alles betrachten sollten, so muss ich sagen, es gibt so viel Grund und Ursache, statt zu klagen, dem Herrn den Dank zu sagen. Und das ist auch das, was ich euch und mich persönlich heute würde ermutigen und Einstieg in diesen Gottesdienst, Einleitung zu diesem Gottesdienst, gleich gemeinsam dafür danken. Mehr dafür jetzt dem Herrn den Lob und Dank zu bringen für diese Möglichkeit, für die durchgeführte Freizeit, die der Herr uns geschenkt hat, dass keine schweren Vorfälle hier waren, dass alles in Frieden geschehen ist. Und ich denke, wir sind doch alle soweit so gut aufgehoben, dass wir nur danken können. Dass wir auch in diesem Teil natürlich auch dem Herrn dienen wollen, wie es auch hier im Psalm gesagt wurde, dienet dem Herrn mit Freuden. Wollen wir auch diesen Teil nicht vergessen, es mit Freuden tun, dem Herrn dafür, durch unseren Dienst zu verherrlichen und ihm diesen Dank zu bringen. Der Herr möge uns segnen in diesem Gottesdienst, auch das Wort, auch das Programm, was wir hören werden. Lasst uns von Herzen dem Herrn Dank, Lob darbringen in dieser Stunde. Amen. Lasst uns nach Möglichkeit dazu aufstehen.
Wir hören jetzt ein Gedicht und einen Beitrag von Schwester Olga und Lenz. Bitte schön, euer Beitrag. Lena Lenz, Olga Merkel, sind Sie da? Was, bitte? Zusammen, gleich. Lied, ein Gedicht. Danach hat Vera Penn ein Gedicht. Oh, siehst du? Dann kommt Schwester Valentina Wolf mit dem Gedicht. Gut, Lena.
Не надо дружбу с миром заводить, об этом нужно всех предупредить. Лукавый мир, как лютый ураган, он хочет уничтожить христиан. Нельзя нам по мирскому типу жить, Христос учил, чтоб миру светом быть, а мир нам предлагает свой зиян, чтоб в грех толкнуть беспечных христиан. Нельзя нам тайно с миром подружить, мир грешный, место Господа любить. Мир этот есть ловушка, в нем обман, как зверь, он разорвет всех христиан. Но если дружбу с миром заводить, то нужно по мирскому есть и пить, в одежде модной позабыть про срам, чтоб тело оголилось по местам. И если дружбу с миром заводить, мы станем по мирскому говорить, петь песни про Христа на лад плотской, а музыку играть под пляс мирской. И если дружбу с миром затевать, по совести не станем рассуждать, советником не будет Дух Святой, там царство демократии плотской. Нельзя нам дружбу с миром затевать, как кошка с мышкой будет мир играть, за то, что соблазнились на обман, ждет ад мирских неверных христиан. Нам не вечно быть дочерью и сыном, и не вечный отец и мать. В отчим доме родном и милом не всегда будет кто-то ждать, нам не вечно быть мужем, женою, мы на время друг другу даны, пока смерть друг от друга не скроет, как же коротки эти дни, а над грубым, ничтожными выглядят все, все проблемы, причины, разлад. Но ничто не исправить, не выгладить, ничего не вернуть назад. Помоги ж нам, Господь, сегодня наших близких любить и ценить. Не тогда, когда станет поздно. На могилу цветы носить.
Всем вам доброе утро. Первое, я хочу сказать вам всем большое вам спасибо, что вы за меня молились эти года, когда меня все оперировали. Я благодарю Бога, что Он меня спас вот именно вашими молитвами. Это я чувствовала, это были тяжелые операции, но однако же я чувствовала, что это не врачи делали, а Господь по просьбе моей семьи, моей такой большой семьи. И я благодарна вам всем и желаю вам всем-всем здоровья. Почему я попросила сказать об этом? Было такое свидетельство, когда мне сделали операцию на спину, на позвоночник. Надо было не вставать, а лежать. И у меня эти были провода. А рядом со мной лежала женщина. Но она была немка, по-немецки говорила все. И она была такая капризная, не давала нам еще одной женщине прям спать. Орет, болит, болит. Уже 3 дня ей операцию сделали, и все у нее болит. Я не выдержала. И как-то мне дал Господь эти слова немецкие, я до сих пор не могу понять. Я плохо говорю по-немецки, но я очень ей хорошо сказала по-немецки. Нечего плакать и капризничать, а молись Богу, и Бог тебя исцелит. Чего ты плачешь? Отдай все Богу, и будет хорошо. Она на меня так смотрит, говорит, а чего ж ты тогда лежишь? А мне только сделали вчера операцию. Я лежу, я никого не жду. Вот присмотри, я сейчас хочу идти в туалет. Я встану и пойду. Вот я помолюсь. И ей это раздражало, что я одевала косынку и руки складывала и молилась, лежа. Я говорю, Господи, ты видишь, что ты идешь на поругание. Я хочу тебя защитить и докажу ей, что ты сильнее всех на свете. Я встала, дрожат мои ноги, не могу, а тут все эти шланги, я их в руки взяла. А другая говорит, Валя, возьми хоть палку эту додержись. Я говорю, зачем меня вон крылья, небеса меня несут, какие палки. И я с этими прошла до самого туалета, я не знаю, как я дошла. Дошла, она привстала и говорит, Тасос Никейт, это не может быть, это не может быть. Вот так она сидела и возмущалась. А пришла медсестра, ищет меня, чтобы меня обработать все это и выкачать эту кровь остальную. А я в туалете стою вот так и моюсь. Она говорит, кто вам разрешал вставать? Я говорю, Господь. Вам нельзя вставать, смотрите, с вас все течет. Я говорю, пусть потечет, много, немножко останется. Она опять на меня ругается, а та говорит... Ах, да Снегейт, это я виновата. Я ей сказала, ну попробуй. Она встала и пошла. И вот так, а та у меня выдернула все со злости, эта медсестра, все эти шланги, и ушла. Я говорю, так же не делают, мне надо лечь, и потом вытаскивать. Ну, если ты говоришь, тебе Бог защищает, ну хорошо, берите. Она забрала это, я говорю, мне не жалко. И я назад помылась сама. Она говорит, вам надо флеги. Я говорю, какой флеги? Со мной Господь помогает. Он послал мне ангел, который меня обрабатывает. Я потом назад вернулась, а лечь-то не могу. У меня там до самой спины 4 позвонка убрали. Думаю, как мне лечь? Ну, легла, зубы стянула, легла, лежу, руки сложила, глаза закрыла и молюсь Господу и говорю, спасибо тебе. Спасибо. Эта женщина встала тоже на ноги немка, подошла ко мне, обняла и говорит, дай мне твою Библию и твоего Бога, я тоже хочу так верить, как ты. Я говорю, хорошо, только я не умею по-немецки хорошо говорить. Я тебе на плат-дуч скажу, можешь понимать? Она говорит, хоть по какому? Я говорю, хорошо. Я ей стала говорить, и эту Библию свою я ей потом отдала, я говорю, читай. И она больше, больше, когда я уходила, она говорит, да, жалко, что ты в Дислакин живешь, а я живу в Дюсбурге. Я говорю, ну сядь на поезд и приезжай. И потом она мне долго звонила, она, оказывается, потом действительно пошла в церковь, покаялась и стала верующей. Вот это я хотела сказать, что мы должны Богу верим, но мы должны Его еще и доверять. Если мы не доверяем, если мы идем к врачам, хотя я тоже медик, если мы вам говорим, это лекарство пейте, оно вам поможет, вы нам верите. Но вы должны еще и доверять этому лекарству, что оно действительно помогает. Тогда наш мозг включает на этот момент и говорит, действительно поможет. Даже вот если я вам дам простую воду, выпью, говорю, Эдик, выпей вот это лекарство, и у тебя не будет голова болеть. И ты пойдешь хорошо в туалет. Это было у нас 2 года назад с Эдиком. Он выпил и кричит, я сходил, мне хорошо. Думаю, Господи, какой ты великий. Правда же? Правда, Эдик, было так? Да, видите, потому что он поверил и доверил, и Господь ему помог. Поэтому я вам всем-всем желаю, никогда не нойте, никогда не плачьте, никогда не говорите, ах, как мне плохо и как мне больно. Нет, нам Господь дает эту минуту боли для того, чтобы мы с тебе испытание сделали. Ты действительно ли моя дочь? Ты действительно ли? Ты должна свидетельствовать. Я тебя проверяю, я тебя испытаю. Ты действительно ли меня так любишь, как я тебя? Ты действительно мне доверяешь так, как я тебе доверяю? И вот это мы должны не доказывать ему, а жить вот этой доверии. Если мы идем к врачу, а у врача, особенно в Германии, не все в голове в порядке. У них только вот как в компьютере, они обязаны это говорить. Это у нас, у русских врачей, мы должны вылечить хоть травами, хоть чем навозом помажь, тогда с тебя зарплату не высчитают. А если мы тебя не вылечим, с нашей зарплаты высчитают. Поэтому мы старались это делать. А здесь наоборот, ты не вылечи, кранка касса получит деньги, эти получат и получат с нас. Мы пришла, я здоровая на проверку, а теперь инвалид 100%. Ну как это можно? Видите, сколько денег они от меня получили. Но каждый раз, как я прихожу к врачу, они мне говорят, фрау Воль, вы еще лебен? Я говорю, ну я, кайн платина фритхоф, ван кайн ком данах и гейн. Понимаете? И они удивляются, почему я такая могу ходить, еще кого-то массировать, а потому что меня несет Господь. Я сама утром помолюсь, встану и иду, и думаю, что это такое? Я только сейчас это... И даже, ну, эти лекарства не могли мне такую дожить. А потому что я доверила сегодня весь день своему Господу. Я желаю вам всем не унывать. Болит болячка? Помажьте. Пройдет. Господь такой мучительный был. Сколько, вы знаете, вот эта вот точка, вот здесь вот, вот пункт, да? Вот эта точка у нас нервная энергия. Вот представьте себе, человек умирает медленно. Иисуса нашего вот сюда гвозди прибивали, вот сюда. Не вот сюда, а именно сюда. И на ноге в середине тоже, именно туда. И человек 45 минут страшной смерти внутри умирает. Это кроме того, что его били, кроме того, что его кололи, еще вот сюда его пригвоздили. Вот такую мучительную смерть провел наш Господь. А у нас спина заболела, мы уже ноем. Поэтому я вам всем желаю, крепитесь, держитесь, верьте, ну и доверяйте тем лекарствам, которые врач вам дает. Господь, помолись, это будет так. Всем вам Божьих благословений, любви Господу и любви между нами. Крепитесь, держитесь и до следующей встречи, чтобы мы все встретились бодрыми и радостными. Слава Господу! Аминь.
Solange Esther kommt, ich muss doch ein bisschen Schwester Valentina widersprechen. In unserem Land, wir haben doch ein sehr, sehr gutes gesundheitliches System. Und wenn wir alles verwerfen, dann brauchen wir eben nicht zum Arzt gehen. Es ist gut, alles schön gut, natürlich auch Hausmittel sind sehr gut. Und dennoch, wir müssen Gott danken, dass wir in diesem Land leben, wo das gesundheitliche System so gut aufgebaut ist. Wir haben diese Möglichkeit und wir freuen uns, dass wir hier leben. Wenn wir jetzt weiter hinausschauen, dann müssen wir sagen, womit haben wir das verdient, dass es so gut geht? Dass wir zum Arzt gehen und der Arzt uns Medikamente verschreibt und was auch immer. Natürlich müssen wir auch in diesem Hinsicht vorsichtig sein und glauben. Und dennoch, wir sehen auch hier unsere Geschwister im Rollstuhl. Nicht in jeder Behinderte kriegt einen Rollstuhl, so wie Waldemar Scheinmann hat. In Russland zum Beispiel. Er würde sich freuen. In Waldemar hat schon nicht den ersten, zweiten, dritten schon kaputt gefahren. Ja? Nee, nee. Aber der Reifen abgenutzt wenigstens. Deswegen, Geschwister, lasst uns doch vorsichtig, mit Vorsicht diese, auch solche Aussagen genießen. Und das andere, Schwester Valentina hat gesagt, wir sollen nicht weinen. Nein, über Kleinigkeiten nicht. Was sagt Jesus Christus über Weinen, als er auf dem Kreuz war? Er sagt, weinet über euch und über eure Kinder. Jesus sagt, ich weine, wir sollen weinen. Natürlich nicht weinen, wenn ich Kopfschmerzen habe und die ganze Gesellschaft soll hören, ich habe Kopfschmerzen, ich will weinen. Nein, aber wie das Befehl ist, weinet über euch und über eure Kinder. Ich wünsche euch, Schwester Valentina, viel Mut. Danke für diese Ermutigung. Und dennoch, wir haben auch hier ja wirklich mit Vorsicht solche, sagen wir mal, Aussagen noch weiterzugeben. Ja? Bitte schön.
Beten lohnt sich, das gilt immer. Gott hilft gerne, das steht fest. Welch ein Segen, wenn man nimmer dieses aus den Augen lässt. Gott hört immer unser Flehen, auch wenn man es erst nicht sieht. Doch nur herrlich muss es gehen, dem, der gläubig vor ihm kniet. Durch Gebet kann Gott bewegen, dass ein Herz sich öffnen kann. Gott schenkt überreichen Segen dem, der Freude hat daran. Wer doch Segen nicht will haben, dem lässt Gott die eigene Wahl. Gibt dann anderen seine Gaben, Gott beschenkt auf jeden Fall. Manch Gebet wird anders enden, als man es sich erst gedacht. Doch gewiss, Gott wird's so wenden, dass er alles herrlich macht. Beten lohnt sich ohne Frage. Bete nur, es kommt zum Ziel. Weil Gott Betern jede Lage nur zum Besten wenden will.
Jetzt hören wir ein Lied von Bruder Janusz. Und dann kommt ein Beitrag von Schwester Anna Wiebe, ein Gedicht. Bitte schön.
Singet von Jesus, der für uns starb, singt, weil uns das Heil erwarb. Singt, denn siegt über Tod und Grab, singet von ihm, ja, singet von ihm. Singet von Jesus, dem lieben Herrn, singet von ihm, singet von ihm. Singet, vereinigt, so hat er's gern, singet von ihm, ja, singet von ihm. Singet von Jesus, nahm uns an, singt, weil von Sünde retten kann und uns erhalten auf rechter Bahn. Singet von ihm, ja, singet von ihm. Singet von Jesus, dem lieben Herrn, singet von ihm, singet von ihm. Singet, vereinigt, so hat er's gern, singet von ihm, ja, singet von ihm. Singt von ihm unserer Gerechtigkeit, singt, weil alles uns bereit. Wenn wir aufgehen durch Not und Leid, singet von ihm, ja, singet von ihm. Singet von Jesus noch mehr und mehr,
Herr singt, weil sein Name so hoch und her. Singet im Geiste zu seiner Er, singet von ihm, ja, singet von ihm. Singet von Jesus, dem Lebenden, singet von ihm, singet von ihm. Singet für einen, so Gott er's gern, singet von ihm, ja, singet von ihm. Singet von Jesus, dem Lebenden, singet von ihm, singet von ihm. Singet für einen, so Gott er's gern, singet von ihm, ja, singet von ihm.
Bist du bereit, nur wenige Sekunden und es schlägt mit der Nacht. Bist du geborgen in das Heiland zu Wunden, glückselig, wer da wacht. Es stürzt zum Thron, Leichen fallen. Der Boden wankt unter allen. Es ist die letzte schwere Trübsalzeit. Bist du bereit? Ist dein Kleid schon helle gewaschen in dem Blut? Wenn nicht, dann Seele säum nicht schnelle tocht ich in diese Flut. Denn ist die Gnadenzeit verflossen. Bleib dir die Gnadentür verschlossen. Wofür willst du hin mit bebittenem Reuen und Leid? Bist du bereit? Kind Gottes, lass dich lösen von dem, was dich noch hält. Versenk in Christi Tod, das eigene Wesen, das, was dem Fleisch gefällt, was dich in deinem Lauf hindert, was deine Liebe zu ihm mindert. Wie wiegst du dich noch in träger Sicherheit? Bist du bereit? Ich müsste ja sagen, wollte ich nur auf mich selber sehen. Wie dürfte ich die kühne Hoffnung wagen, seinem heiligen Thron zu stehen. Doch der sein Werk hat angefangen, der wird ans Ziel mit mir gelangen. Darum will ich flehen voll Beharrlichkeit. Mach dich bereit. Amen.
Jetzt kommt ein Beitrag von Bruder Nikolai Thyssen, dann kommt ein Gedicht von Schwester Nathalie Thyssen. Bitte schön.
Ein Beitrag ist ausgefallen, ne? Darf ich ihn auch erfüllen? Gut, okay. Dann habe ich zwei Beiträge, einen in Deutsch und einen in Russisch. Heute in der Nacht war ich aufgewacht und mir kam dieser Gedanke und ich dachte, den muss ich ja mitteilen hier. Wir haben gestern ein Spiel gespielt und da waren Fragen und bei einem Punkt war es so, der es geleitet hat, der hatte an der Wand ein Bild gemalt oder an der Tafel. Ein Bild gemalt und wir müssen raten, was ist das für ein Bild. Dann war David, Daniel in der Löwengrube, Petrus beim Feuer, Mose im Körbchen und so weiter. Und so möchte ich euch ein Bild jetzt zeigen und klar machen von einem Hund und einem Adler. Wen fütterst du? Wisst ihr, das ist so. Hier ist der Hund, hier ist der Adler. Die sind zusammen verbunden mit einem Seil. Oder zwei Seile sind verbunden. Also der Adler und der Hund. Was will ich damit sagen? Wenn du den Hund fütterst und den Adler nichts gibst, dann wird er schwach. Und er kann nicht hochheben, den Hund. Wenn du aber den Adler fütterst und den Hund nicht, dann kann der Adler den Hund sehr leicht hochheben. Habt ihr verstanden das Bild? Allen klar? So ist es mit unserer Seele und mit unserem Leib. Was füttern wir in unserem Leben tagtäglich? Mit Informationen, verschiedenen. Ne? Heute gibt es ein Internet und leider klagen auch viele Christen, dass sie zu viel da drinnen sitzen, im Internet. Und dann heißt das, was füttere ich, wenn ich meine Seele füttere oder meinen Adler oder meinen Hund? Wenn ich meine Seele füttere, dann hebt er auf mein Leib. Aber wenn ich den Hund füttere, dann bleibt der Adler leider krank. Und wird nicht sich freuen. In Russisch mein zweiter Beitrag. В Казахстане миссионер Давид сообщает это, я это прочитал в одной христианской литературе, и он пишет следующее. Он заехал на заправку заправить свой автомобиль, и там оказался заправщик по имени, ну, я его назову Адам. Легко запомнить, потому что казахское имя будет тяжело. Адам. Адам заправил машину, когда он заправлял, был пожилой человек, казак. И он думает, ну, как я молодой этому старому расскажу о Господе? Ну, как подойти к нему? У нас не надо проблемы такие есть, да? Как начать разговор с ним? И когда Адам заправил машину, он спрашивает его, слушай, дорогой, у тебя есть внуки? Он говорит, есть. А сколько? 5. А можно я им подарю детскую Библию на казахском языке? Он говорит, можно. Адам взял детскую Библию в руки. Он говорит, а тебе я могу подарить Инжил, Евангелие на казахском языке. Возьмешь? Возьму. Адам взял книги вместе и говорит, какой сегодня прекрасный день. Куда? Я тебя благодарю, что могу держать такие священные книги сегодня в руках. А потом взял и поцеловал Библию. Скажите, вы когда-нибудь Библию свою целовали? А знаете, что она слаще меда? Слова здесь. Свет для нас. Сколько мы черпаем здесь силы? Я не говорю, чтобы вы целовали, поцеловали. Но она вам так дорого или нет? Давид посмотрел и думает, ну, наверное, какой-то театр здесь разыграл мне. Не поверил. Перед ним стоял пожилой казах-мусульманин, который целовал Библию. Она ему была так дорога. И Давид говорит, я много лет христианин. но никогда еще свою Библию не поцеловал. Через неделю Давид опять заезжает на эту заправку и думает, ну я посмотрю, действительно ли он был искренний, или он просто сделал вид уважить меня и взял эти книги. Он говорит, я заехал, действительно он был на заправке. Адам стоял на заправке, он меня сразу узнал, подошел ко мне, говорит, какие хорошие книги. Я уже Евангелие, говорит, половину прочитал. А моя соседка, говорит, Наташа, она тоже может по-казахски. Ты можешь ей подарить Библию? Он говорит, могу. Он взял Библию, которая на русском и казахском языке написана, и передал им для того, чтобы они читали. Дорогие друзья, дорога ли тебе книга Библия?
Bleibe bei uns hier alle Tage. Bleibe uns bei jedem Schritt, auf das nicht auf den schmalen Pfade gleite. Möge unser Tritt, ja in allen Prüfungsstunden, impfen des Kampfes Notenpein, hilf uns bitte überwinden, lass uns nie, ja nie allein. Viele ungelöste Fragen, die so schwer und drückend sind, suchen jeden Tag zu plagen, das getreue Gotteskind, auch in unserem Alter, wo der Leib schnell müde wird. Stärke uns, die Zion Streiter, bleibe bei uns, guter Hirt, bleibe bei uns alle Tage, Herr, dies bitten wir vor dir, bleib uns mit deiner Gnade alle Tage für und für.
Jetzt kommt ein Zeugnis von Waldemar Scheimann, dann kommt das Gedicht von Lydia Quast. Bitte schön.
Друзья мои, у меня сегодня знаменательный день второго рождения. 45 лет назад, 26 февраля, мне делали операцию на аппендицит. Это было в армии. Срочная операция, воскресенье, 78 год. И во время операции было, сердце остановилось. Херцштильштанд, так называемый. Клиническая смерть, иначе говоря, по-русски. За эти годы, ну, у меня эта операция была под эпидуральной анестезией, и то, что потом гной образовался в этом месте, и вот парализация. За те годы, когда я уже плохо ходил, и потом уже плотно сел на коляску, много чего произошло, но я хочу выделить то, что Господь меня за эти годы благословил. Я познал, что такое смысл страдания и вместе с тем смысл жизни. Я благодарен Господу, что мне Господь подарил мне жену, и я теперь могу искренне и славить Его. Хотел прочитать мой стих, это благодарение Богу, но подошла сестра Лена, попросила песню «На полдороги в небо». Мы можем найти ее, просто споем вместе. А сейчас я хотелось бы мне спеть такой гимн. Может быть, для кого-то это будет подспорьем. Брат Отто меня всегда, ну не всегда, пару раз такой стих читал. «Ты должен петь во что бы то ни стало». И вот такой вот. И я хочу петь. Господь мне подарил мелодию на этот стих. Не знаю, кто это даже написал. Попробую так спеть. От души всей тебя попрошу, пой все громче, когда не поется, зажигая надежды свечу. Вдруг увидишь, как выглянет солнце, несмотря ни на что громко пой. Если жить стало больно и грустно, пусть молив мотив твоей песни простой перестроит душевные струны. Пой всегда, если в сердце тоска, если радостью дышит природа, есть причина для песни всегда, независящая от погоды. Громче пой, пой от сердца тому, кто для этого дарит возможность, даже если тебя не поймут. Пусть звучит твоя песня свободно. Голос твой нужен миру всему. Расскажи своей песней уставшим, что есть Бог, прогоняя тоску. Сил для песни дает Он молчащим. Твердо верь, что с тобой запоют те, кто очень давно петь не в силах. Песня счастья подарит уют, станет той, что на жизнь вдохновила. Твердо верь, что с тобой запоют те, кто очень давно петь не в силах. Песня счастья подарит уют, станет той, что на жизнь вдохновила. Слава Господу!
Дорогие друзья, у меня сегодня тоже юбилей. Я 20 лет сюда уже езжу, в это место. И я счастлива и Господу благодарна. Когда мы тут, Галина Вольф жила, знаете ее все, да? Бывший редактор «Забытый алтарь». Как раз шла стройка этого дома. Вы знаете, думаю, я подумала, кто сюда будет ехать, в эту глухомань? А теперь сама сюда уже ей 20 лет. И сюда привел меня Отто Шульц. Он как-то меня раньше приглашал только это. Думаю, я стесняла, думаю, ой, как я буду тут ходить, как я буду себя чувствовать. Все-таки эти недостатки физические, они меня очень угнетали. И вы знаете, я так благодарна Господу. Я нашла то, что давно у меня было потеряно. Я здесь, как у себя дома. Честное слово, я очень благодарна Господу. Я действительно, здесь нету стеснений. Здесь мои братья и сестры, такие, как и физические недостатки, как у меня. Я очень благодарю Господа и Отто, что он меня сюда привел. И я говорю, чувствую себя как дома. И столько он мне дал друзей, подруг, сестер. Я очень благодарна ему. И благодарна тем руководителям, что организовали здесь. Андрей Сазарвгальтер, потом Ника, потом кто еще? А Отто Шульц, потом, по-моему, Келлер и многие-многие другие. Дальше я уже не знаю. А? Да, вот так грубо. И я хочу прочитать. А сегодня Лена Фот Шульц, она меня предала стихотворение, и она как раз подходит к этой теме. Называется она «Хорошие люди». Есть люди простые, как дети, без хитрости, чуткой душой. И люди хорошие эти, мир грешный, скрепляют собой. Когда среди страха и мрака мне их приходится встречать, хочется молиться и плакать, хочется мир весь обнять. Когда вам идти не под силу, и светлых не видно путей, Господь, чтоб явить свою милость, пошлет вам хороших людей. Нужду разгадают без слова, помогут, поддержат, поймут. Их руки на дело готовы, слова их до слез вас проймут. Они обличат, не обидев, дадут, не унизив, ничуть. И ближнего павшим увидев, позор его не разнесут. И любишь их как-то невольно, их просто нельзя не любить. Вблизи их так сладко и больно, и хочется лучшим быть. Мне кажется, так вот влияла на души лишь близость Христа. Манила, влекла, покоряла простая его доброта. А после него Божьи дети, как свет неугасимых огней, сияют во мраке столетней, в любви неподдельной своей. Качнутся земные устои, свет мира навеки уйдет, как это стадо простое Господь от земли заберет. И нас, конечно. Аминь.
Ich weiß nicht, vielleicht weiß Lieder mehr als ich. Aber hier muss ich wahrscheinlich auch eine Korrektur einführen. Soweit ich weiß, sind wir 2005 im Sommer das erste Mal hier gewesen. Stimmt das? Sie hat gesehen, wie das diese Baustelle hier gewesen ist. Ja, da bin ich auch ganz oft gewesen. Wir haben ja viel gebaut. Aus Bad Oeynhausen sind wir oft hier gewesen. Jedes zweite Wochenende wahrscheinlich. Also 18 Jahre, wenn Gott will und wir leben, ist es im Sommer 18 Jahre, dass wir uns hier in diesem Heim versammeln. Und eins kann ich euch verraten, wir waren eine von den ersten Gruppen, die ja eigentlich die Freizeit durchgeführt hatten. Und ich meine Sommer. Ja. Ja, ja, war. Ja, im November, ja? Ne, auch August. Auch da wurden sie vorgestellt. Genau da wurden sie vorgestellt. Ne? Stimmt das, Anna? August 2005, ja? So lange hier schon, ja? Gut, also, wie Gott will und wir leben, es ist 18 Jahre im August dieses Jahres. Damals war das noch halb unoffiziell, dass wir überhaupt hier versammeln durften. Das war noch nicht, diese Fertigbauaufnahme war noch gar nicht da, ja? Aber wir durften hier schon zusammen sein. Gut, jetzt haben wir noch ein Gedicht von, oder wir machen es anders. Lukas Pampel, du wolltest unbedingt noch was sagen, aber du sagst bitte Deutsch, okay? Lukas, komm. Du willst was sagen, aber Deutsch, ja? Also Slowakisch können wir nicht. Okay. Aber Deutsch, ja? Danach kommt Maria Pankratz.
Wir sind ein Brief von jedem Mann gesehen, in Freundeskreis, zu Hause, überall. Wir werden oft beobachtet, gesehen und werden auch beurteilt manches Mal. Was sehen nun in unserem Tun und Wandeln die Menschen heute, die um uns herum? Was lesen sie in unserem ganzen Wandel? Sind wir ein Brief dem Herrn von Preis und Ruhm? Ist Gott der Herr, der Urheber des Briefes? Fühlt er allein den Inhalt und die Schrift? Oder schreibt auch der Feind so manches Übel auf Lebensblatt mit seinem Sündenstift? Vielleicht denkt sich die Welt mit ihrer Hoffart, mit ihrer Lust von Satz zu Satz hinein. Oder betont das Ich so manchen Abschnitt und will des Briefes Mitgestalter sein. Wir sind ein Brief von jedem Mann gesehen. Ist jede Strophe lieblich anzuschauen? Ist jede Zeile voller Frucht gewesen, die man genießt auf Himmelshorn? ist jede Schrift bedacht und abgewogen, wird er nach Gottes Willen ausgeführt oder hat uns das Zeitliche betrogen, das Irdische geblendet und verführt. O lasst uns beständig darauf achten, ein Brief zu sein, der fromm und angenehm. Lasst uns nach dem, was droben ist, stets trachten, nach einem Schatz, der ewig bleibt bestehen. Und so Gott will und wir noch länger leben, soll er allein des Briefeschreiber sein. Dann werden wir für andere ein Segen und werden selbst auch wachsen und gedeihen. Amen.
Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, bei euch selbst oder nicht. Wir werden älter, nicht wahr? Ich habe es bei mir jetzt eben gemerkt. Eine Schwester hat sich zu mir gemeldet und sagt, ich habe ein Gedicht, ich habe es noch nicht geschafft zu melden. Eigentlich kenne ich fast alle Namen oder alle Namen. Mir ist der Name entfallen. Schwester, ich weiß jetzt nicht, wie der Name ist. Genau. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, du bist alt geworden, vergiss schon den Namen. Schwester Samuela möchte noch ein Gedicht erzählen. Und wir haben noch etwas Zeit. Wenn Lena ein paar Wörter sagt, später. Warte, Lena, nach dem Gedicht. Wenn jemand doch noch einen Beitrag leisten will und sich nicht getraut hat diese ganze Zeit, ja, wir haben noch etwas Zeit, lasst uns die Zeit auskaufen und den Beitrag loswerden.
Замерзаю даже в самые знойные дни. Я в молитвах сердечных нуждаюсь, согревают мне душу они. Мне молитвы друзей словно крылья, даже в самом тяжелом бою поднимают над пылью могильной, не давая упасть на краю. Без подмоги молитвенной тесно, нам так нужны молитвы пролом, когда тенью стоит неизвестность, когда грянет несчастье, как гром. Сколько раз ощущали на деле, как Господь поднимал, и не раз. Когда сердце уже и не пело, когда слезы струились из глаз. Не бывает молитва напрасной, для кого-то спасение она. Ведь на небе Господь всевластный, ходатайство приемлет всегда. Это сила любви неземная, это Бог в возрожденной душе. Бог воздаст непременно вам, знаю, за участие в чьей-то судьбе. Обнимайте друг друга молитвой, согревайте друг друга сердца. Пусть душа ваша будет открытой для молений сердечных всегда. Аминь.
Просто Лида сейчас вспомнила то время, и я помню, в 2005 году через Ламанах я позвонила Андрею Загерту, и мне казалось, когда мы поговорили, мне казалось, что эта группа не для меня. Я так ответила. Вот. И я не сразу ездила на Фрайцайтен. Я была в 2005 году на Трепунге в Баденхаузене. И меня приглашали очень часто на Фрайцайтен. У меня всегда были причины не поехать. И я где-то поехала в 2007 или 2008. И я так благодарна за эти общения, за эти фразы. Я благодарна Господу за эту глухомань.
Мир вам, братья и сестры. Я благодарен Богу, что я тоже здесь нахожусь и могу услышать эти свидетельства. И знаете, через эти свидетельства моя вера и наша вера укрепляется, когда мы делимся тем, что у нас, как работает в нашей жизни Господь, как Он проявляет Себя. И это очень приятно и укрепляет нашу веру. И мы дальше, ободрившись, следуем за Ним, чтобы прославляем Его. И я хотел сказать, так мне перед стихом вспомнил я, как-то 4-5 лет назад с мамой ходил, шел в лес. И вообще с мамой очень много ходили в лес за грибами, за ягодами. И вот однажды мы шли, и вот там поле было, и подсолнухи там были. И вот я такую увидел картину. Стоят очень красивые подсолнухи, такие высокие, стройные. А рядышком дорога. И ну, там раньше была дорога старая, и потом посеяли эти подсолнухи. Но по этой дороге все равно люди едут. И, получается, эти подсолнухи поломали. И вот они поломанные, переломанные так вот стоят. И я вот смотрю, но они там переломаны даже несколько раз, и вот оно все равно, этот росток идет, и оно цветет, и волхает, и ну, те стоят такие стройные, красивые, а те тоже цветут, но уже они неровные. Я для себя такую мысль взял, что это как, ну, мы с вами в нашей жизни, Бог допустил эту болезнь, вот. И, но главное, что там жизнь есть. Вот я для себя же такой, что главное в этих подсолнухах, они где-то неровные, они где-то кривые или какие-то, но там есть жизнь. И там будет потом осенью и плод, и да, он не так, ну, не так, как у этих, но тоже будет плод. И я для себя беру, что главное, чтобы у нас была жизнь Божья, чтобы мы были живы для Бога. И написано, вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы, живы, чтобы мы более и более прилеплялись к нашему Богу, Господу. И приехав сюда, в Германию, я уже 6 марта я выехал, уже почти год я в Германии, и я заметил, как Бог милостью своей проявляет и заботой особой. Я много и благодарил Бога, и плакал, и видя то, как Бог заботится и располагает там людей, и даже неверующих. И тоже там я жил в одном доме, потом надо было искать квартиру. И молился, не принимали на квартиру, там не получалось. И одна сестра такую фразу сказала, что Бог тебе пошлет, Он за инвалидов особо заботится, ну, как бы он позаботится о тебе. Там позвонили в одну квартиру, дедушка спросил, а кто он? Ну, сказали, что с Украины, nine, ну, не берет. И думаешь, можешь унывать, но он отказал, да, а как я дальше буду, где, куда, мне же надо квартира. А иногда мы не знаем, что Бог приготовил лучшее. Я, знаете, я живу этим стихом, Бог мне как-то сказал, я обратил внимание на этот стих, Бог предусмотрел нечто лучшее. И еще один такой стих, тому, кто действующий у нас, может несравненно больше о том, о чем мы просим или помышляем, что Бог может несравненно больше о том, о чем мы просим или помышляем. Главное, как мы слышали, доверять Ему и верить, и ожидать. И знаете, вот потом нашлась квартира в очень хорошем месте. Там, я, где я жил, мне надо было на гору подниматься, и тяжело. Где-то Бог посылал людей, неверующих, меня подвозили. Но потом в таком хорошем месте дом такой для инвалидов, для пожилых людей, и даже лифт есть. Я переживал, что я буду там, если квартира будет где-то, ну, на ступеньках, надо будет на третьем этаже, надо будет не левой. Лянгзам, да, потихоньку подниматься. Вот. А Бог даже больше дал, что я не думал, что я не просил у Бога лифт. А там и лифт есть, и очень хорошая квартира, да. Слава Богу. И выходишь сразу с этого дома, там остановка, автобус подходит, и ехать, чтобы на курсы учиться немецкий язык. И как слушатель говорит, что ну лучше не придумаешь. И знаете, вот он сказал такую мысль, говорит, ты молился за нас, а мы молились за тебя. Им тоже надо квартиру искать, так как они дом продают. И им возле меня 400 метров тоже хорошая квартира. Они там в том месте искали, не получалось. И вот как хорошо, когда мы молимся и верим, и Господь поможет. И я на эту тему еще и стих расскажу. «Взывай, если есть отвечающий, и верь, он поможет тебе. Молись, есть молитвам внимающий, он чуток к сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у изъязвленных ног, и он, преступление снимающий, простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть понимающий, поймет он и слово, и мысль, пал духом, так есть ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой дух. Пал духом, так есть поднимающий, и дух, направляющий ввысь. Взволнован, есть бури смиряющий, тем паче взволнованный дух, он есть, как и был, ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог – это Бог воскрешающий, будь верен, и с Ним оживешь. Ты плачешь, так есть утешающий, любви Его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, и верь, Он поможет тебе, молись, есть молитва внимающий, Он чуток к сердечной мольбе. Аминь.
Geschwister, ich denke, wir würden noch mehr Zeit haben zu Zeugnis und Beiträge, aber die Zeit ist doch schon abgelaufen und wir wollen jetzt doch das Wort Gottes hören und sich uns auf das Wort Gottes konzentrieren, dass der Herr auch durch das Wort zu uns spricht. Bitte schön, Bruder Simon.
Geschwister, ich denke, es wird gut sein, wenn wir stehen noch mal zwei Verse singen aus dem Lied 1277. 1277, lass uns die ersten beiden Verse singen. Lass uns dazu aufstehen. Dass wir so mit den Brüdern sprachen, wie man diese Gemeinschaften hier gestalten wollte, da stellte ich mir noch einmal bewusst die Frage, was wäre ein Wort für uns als Menschen mit Behinderungen? Oder gibt es Beispiele in der Schrift, wo wir sehen, wie Menschen mit einer Behinderung umgegangen sind? Und ich bin Gott dankbar, dass wir so ein Beispiel ziemlich deutlich sogar haben von einem Mann, der mit einer Behinderung gelebt hat und aus dessen Leben wir lernen dürfen und durch ihn, durch dieses Beispiel aus der Schrift auf Christus schauen dürfen. Und lasst uns dazu lesen aus 2. Samuel Kapitel 9, der Vers 1 und der Vers 3. Und David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Und dann wird ein Knecht, der Ziba, gerufen. Und der König sprach: Ist noch jemand vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Ziba sprach zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans, der war da, der lahm an seinen Füßen ist. Und der König sprach zu ihm: Wo ist er? Und Ziba sprach zum König: Siehe, er ist in Lodebar im Haus Machis des Sohnes Amiel. Ich denke, wir kennen diese Geschichte von dem Mephibosheth, den der König David in sein Haus gerufen hat. Und es ist interessant. Da ist der König, und wenn wir hier sein Leben betrachten, da sehen wir, er ist eigentlich auf der Höhe seiner Macht angekommen. Er hat seine Feinde besiegt, er könnte sich jetzt zur Ruhe setzen. Und jetzt stellt er die Frage: Ist da noch jemand vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise? Und dann wird ihm gesagt: Ja, da ist jemand, der ist lahm. Und David lässt ihn rufen. Mich erstaunen hier zwei Dinge. Als erstes, in der damaligen Welt, wenn ein König eine neue Herrscherreihenfolge durch Familie, eine neue Dynastie aufstand, was geschah meistens mit der Alten? Wisst ihr das? Umgebracht. Eigentlich dieser Mephibosheth, er war ein Mann des Todes. Es wäre auf dem Platz gewesen und es wäre ganz normal gewesen, wenn David den Befehl gegeben hätte: Hängt ihn auf. Ich will ihn nicht mehr sehen. Und dann kommt noch dazu, er war lahm, er war kein starker Mann. Er konnte ihm nichts helfen. Manche harte Menschen würden vielleicht sagen, ein unnötiger Esser. Und David sagt, holt ihn. Und David spricht nachher zu ihm, und ich finde es interessant, dieses Gespräch einmal zu sehen. Vers 7, da ist Mephibosheth ist schon bei dem König da, und dann spricht David zu ihm und sagt, fürchte dich nicht, ich will gewiss Gnade an dir weisen, um deines Vaters Jonathans willen. Und will dir alle Felder deines Vaters Sauls geben, du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin. David erholt diesen Mann zu sich und er begnadigt ihn. Und dieser Mephibosheth, er liegt vor ihm, weil er wusste, was eigentlich die Praxis war. Er war sich bewusst, ich bin ein Mann des Todes. Und David sagt, fürchte dich nicht. Du sollst Reichtum haben und du sollst an meinem Tisch essen. Er durfte eigentlich leben wieder wie ein Sohn des Königs. Und an diesem Punkt musste ich einmal kurz seine Einschränkung vergessen und über David nachdenken. Wie handelt er so wie der Herr Jesus? Wie ähnlich ist es doch der Herr Jesus? Wir waren Menschen des Todes. In dem Psalm heißt es, wenn du, o Herr, Sünden anrichtest, wer kann vor dir bestehen? Wir müssen sagen, niemand. Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht. Wir wissen aus den 1. Samuel-Büchern, dass Saul eigentlich ein Mann war, der sein Brot mit dem Ackerbau verdient hat. Und selbst wo er König wurde und die ersten Feinde ins Land kommen, da heißt es, dass sie ihn von den Ochsen wegholen. Er war König, aber hat eigentlich noch geflügt, und dann kamen die Boten und sagten so, Saul, jetzt musst du ein Heer führen und nicht mehr deine Ochsen. Und dieses Land soll dieser Mann nun zurückbekommen. Er bekommt Besitz. Und da muss ich an das Wort denken, was Paulus an die Gemeinde schreibt. Jetzt ist das Wort mir leider entfallen. Lass es einmal ausschlagen aus Römer Kapitel 8, Vers 32. Da ist es er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns in ihm nicht auch alles schenken? Gott hat seinen Sohn dahingegeben. Gott hat ihn sterben lassen für uns. Sollte Gott jetzt nicht für uns sorgen? Ist er nicht der, der uns erhebt und zu einem königlichen Priestertum, zu einem heiligen Volk macht? Wenn wir Kinder Gottes sind und das in unserem Leben sehen, dass wir es sind, dann ist das unsere Stellung vor Gott, die wir haben dürfen, die er uns geschenkt hat. Und er wird an den Hof des Königs geholt und lebt wie ein Sohn des Königs. Und dann heißt es hier so schön, Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Da ist dieser Mensch, der eingeschränkt ist. Er darf bei dem König wohnen, er darf bei ihm leben und er darf das Gute genießen. Eine herrliche Zeit ist wahrscheinlich in seinem Leben angebrochen. Er war ein Mann von Besitz. Ziba sollte die Felder mit seinen Söhnen und seinen Knechten bestellen. Ziba selber war wahrscheinlich auch ein recht wohlhabender Mann, so können wir das rauslesen. Und er bestellte diese Felder mit und der Gewinn ging dann auch an Mephibosheth und er hatte ein gutes Auskommen. Aber es blieb nicht immer so im Land. Und jetzt wollen wir wieder ein bisschen mehr in unser praktisches Leben hineinschauen und von Mephibosheth ein Vorbild nehmen, wie er gelebt hat. Es kommt der Aufstand Absaloms und die Menschen gehen teilweise mit David, teilweise mit Absalom. Und da heißt es dann in 2. Samuel Kapitel 16 ab Vers 3. Und der König, also David, sprach: Wo ist der Sohn meines Herrn? Ziba aber sprach zum König: Siehe, er bleibt in Jerusalem, denn er sprach: Heute wird das Haus Israel mir das Reich meines Vaters zurückgeben. Da sprach der König zu Ziba: Siehe, alles, was Mephibosheth gehört, soll dir gehören. Und Ziba antwortete: Ich verbeuge mich. Lass mich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr und König. Wisst ihr, was wirklich passiert ist? Das lesen wir dann nachher in Kapitel 19. Warte mal jetzt. Da sehen wir, dass der David wieder zurückkommt und er sich mit Mephibosheth trifft und ihn darauf anspricht. Und da sehen wir in Kapitel 19, Vers 26: Und es geschah, als er von Jerusalem dem König entgegenkam, da sprach der König zu ihm: Mephibosheth, warum bist du nicht mit mir gezogen? Er aber sprach: Mein Herr und König, mein Knecht hat mich betrogen, denn dein Knecht sprach: Ich will mir einen Esel satteln, damit ich auf ihm reiten und mit dem König ziehen kann, denn dein Knecht ist nahm. Hat er deinen Knecht verleumdet vor meinem Herrn. Und dann ab Vers 30, da sprach der König zu ihm: Warum redest du noch von meinen Angelegenheiten? Ich sage, du und Ziba, ihr sollt den Landbesitz unter euch teilen. Und Mephibosheth antwortete dem König: Er mag auch alles nehmen, nachdem mein Herr, der König, in Frieden heimgekommen ist. Wir sehen, Mephibosheth konnte nicht aus Jerusalem weg. Und er war dort fest, weil er eben lahm war an seinen Füßen. Und Mephibosheth war dann dort geblieben und hatte sich in dieser Zeit nicht die Füße gewaschen und auch seinen Bart nicht gepflegt. Das lesen wir in Vers 25. Und nun kommt David zurück und Mephibosheth wird ein Teil seines Besitzes weggenommen. Ich denke, es war nicht wenig, was er da verloren hat. Als ob der König auch nicht wirklich auf ihn hören will. Da sehen wir etwas, wo David nicht so gehandelt hat wie unser Herr. Er freut sich immer, wenn wir zu ihm kommen. Und er teilt den Landbesitz, aber Mephibosheth, ihm geht es gar nicht darum. Es geht ihm nur darum, dass er bei seinem König bleiben darf. Und das ist etwas, was auch wir von diesem Mann lernen dürfen. Das Entscheidende, was wir haben, ist, dass wir bei unserem König, bei unserem Herrn sein dürfen. Und es geschieht Verschiedenes in unserem Leben. Ich denke, fast alle hier, die sich mit dem Thema Behinderung und Arbeiten beschäftigt haben, sind an ihre Grenzen gestoßen, auch ich. Man wird nicht immer verstanden oder Ähnliches. Aber das Entscheidende ist, dass wir zu unserem König halten dürfen. Dass wir unseren König haben. Und dieser König, er möchte uns führen auf den Weg in die himmlische Herrlichkeit. Und es ist so schön, wenn wir dann mit ihm leben dürfen, für ihn leben dürfen und diese innige Liebe, diese Verbundenheit mit ihm da sein darf. Und das darf ein großer Trost sein, wenn wir mit dem Psalmisten Asaf zusammen sagen dürfen: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und das ist nicht etwas, was wir alle brauchen. Dieses Verlangen zu dem Herrn Jesus, diese Liebe zu ihm, dass wir zu ihm hinwachsen und dass wir in der Gewissheit leben dürfen, dass diese Verbindung, die wir mit ihm haben dürfen, werden immer stärker sein wird, bis wir in der himmlischen Herrlichkeit sein dürfen. Und ein Prediger hat es einmal gesagt: Wir haben heute diese Freizeit einiges über die himmlische Herrlichkeit gehört. Und es ist wunderschön, daran zu denken. Aber jemand hat es mal so gesagt, dass die Straßen aus Gold und alles andere drumherum, das hat der Herr uns gegeben, daran dürfen wir uns erfreuen. Aber es wird uns wenig interessieren im Verhältnis zu dem Lamm, das in der Mitte sein wird. Wenn wir unseren Heiland sehen werden, wer er ist. Ist das nicht das Schönste, was wir als Kinder Gottes haben dürfen? Woran wir uns erfreuen dürfen? Er, der sein Leben für uns gegeben hat, mit ihm dürfen wir leben. Zu ihm dürfen wir wandeln. Und als wir über ähnliche Themen einmal mit guten Freunden gesprochen haben, da haben diese mir ein Lied gezeigt in unserem Liederbuch. Ich kenne die Melodie nicht, ich habe versucht, sie zu lernen, ich habe es nicht geschafft. Aber der Text, möchte ich sagen, ist wunderschön und ich möchte ihn kurz uns mitgeben. Ich denke, wir haben doch noch Zeit auch für alle 5 Strophen. Und damit möchte ich dann auch schließen. Danach beten wir dann. Wer mitlesen möchte, das ist die Nummer 794. Ich lese das Lied einfach nur vor. Es geht durch Nacht zum Licht. Das ist der Weg, auf dem wir gehen, die wir allein auf Jesum sehen. Wenn uns auf Erden manches auch gebricht, es geht durch Nacht zum Licht. Es geht durch Nacht zum Licht. Lass dich das Dunkel nicht erschrecken, auch dich will er mit Flügeln decken. Komm mit, mein Bruder, und verzage nicht, es geht durch Nacht zum Licht. Es geht durch Nacht zum Licht, und welch ein Licht. Kein Glanz der Erde kann mit dem Licht verglichen werden. Empor, empor, du müdes Angesicht, es geht durch Nacht zum Licht. Es geht durch Nacht zum Licht. So war der Weg der heiligen Alten, die nach der oberen Heimat wallten, glauben und harren williglich. Es geht durch Nacht zum Licht. Es geht durch Nacht zum Licht, wo Jesu Angesicht dir scheinet, der du auf Erden oft geweinet. Dort, dort, wo ewig dir der Tag anbricht. Es geht durch Nacht zum Licht. Lass uns noch gemeinsam beten und ich werde abschließen.
Ja, Gottesdienst ist zu Ende. Noch kurz ein paar Gebetsanliegen. Es wurde schon im Gebet erwähnt, ein junger Artyom, ich weiß nicht aus welcher Gegend, von wo, irgendwo kommt er, wurde eine Nachricht zugeschickt, dieser junge Artyom wurde operiert, aber hat nicht viel gebracht. Der erste OP wurde, zweite OP gemacht, hat Blutverlust. Lass uns für diesen Jungen beten, dass der Herr auch da Gnade schenkt. Bruder Alexander Töfs bat auch für ihn zu beten, dass wir seiner gedenken in seinem Leben, dass er auch wirklich geistig gestärkt wird. Und noch eine Bitte. Schwester Anna Brinkmann hat irgendwo ihre Bibel, russisch-deutsche Bibel hingelegt. Und jetzt ist sie weg. Hat sie jemand mitgenommen, verpackt, eine größere Bibel. Ja. In eurem Zimmer? Du musst Anna mal fragen. Ja. Frag Anna, frag bei Anna, dann werden die Annas schon klarkommen untereinander. Das waren das, die Vermeldungen. Um 13 Uhr ist geplant Mittagessen. Ja. Lass uns diese Zeit nutzen, um unsere Zimmer soweit aufzuräumen, ja, damit wir auch rechtzeitig zum Mittagessen kommen. Ich würde vorschlagen, dass wir doch so ein 1:15 dahin kommen. 1:15, 1:50, dass wir anfangen. Wir haben noch etwas zu klären, auch da vor Ort, dass wir das auch wirklich noch ein bisschen Zeit dafür mitnehmen. Gut? Sonst Gottes Segen jetzt. Und 10:15 treffen wir uns wieder im Speisesaal. Dankeschön.